Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Weihnachten rückt heran, wem sage ich das? In diesem Corona-Jahr wird das sicherlich ein Fest unter ganz anderen Voraussetzungen, unter ganz anderen Vorzeichen. Aber schenken und beschenkt werden, das ist natürlich trotzdem wunderbar und wir empfehlen da Bücher, ganz klar. In diesen 2 Stunden gibt es deshalb Lesetipps und hoffentlich auch viele Anregungen von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ich sage nochmal die Telefonnummer für Ihre Tipps oder Anmerkungen: 0800 2254 2254. Und 2, die von Berufswegen sozusagen Buchtipps geben und entsprechend viel auch, denke ich mir jedenfalls, lesen, sind bei mir, auf Entfernung bei mir, aus ihrer Buchhandlung am Bayerischen Platz in Berlin, ist Christiane Fritsch-Weidt hier zu uns ins Studio gekommen. Frau Fritsch-Weidt, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank.
Und Corona-bedingt auch einige Räume weiter sitzt Lesart-Kollegin Wiebke Poromka. Ebenfalls einen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Also sind wir 3 hier so zusammengeschaltet, um über Bücher zu sprechen, mit Hörerinnen und Hörern. Frau Fritsch-Weidt, ist der weihnachtliche Bücherverkauf eigentlich angelaufen oder war das anders als in den letzten Jahren?
Es ist anders als in den letzten Jahren, aber man muss auch sagen, das ganze Jahr ist anders als die letzten Jahre. Das Weihnachtsgeschäft hat, wie ich finde, diesmal früher begonnen. Vielleicht ein bisschen deshalb, weil man immer nicht weiß, was um die nächste Kurve kommt und ob dann das schöne Buch noch lauert.
Ob das schöne Buch noch lauert oder der Buchladen noch offen ist, ne? Muss man
auch
ja
das
jetzt sagen, weil eventuell Montag ja doch dann Geschäfte geschlossen sind. Wie haben Sie reagiert in der Zeit, als im Frühjahr Geschäfte geschlossen waren, waren in Berlin und Brandenburg die Buchläden offen, Frau Fritsch-Weidt? Sie mussten also eigentlich sich nicht verändern?
Nein, wir waren offen die ganze Zeit. Ich glaube, in Brandenburg waren sie geschlossen, glaube ich. Da waren sie nicht offen, aber in Sachsen-Anhalt. Berlin und Sachsen-Anhalt waren, glaube ich, offen. Also Sachsen-Anhalt auf alle Fälle. Wir waren offen. Das war der absolute Beweis dafür, wenn man vorher nicht wusste, ob das Buch noch ein zeitgemäßes Medium ist, ob es nicht eigentlich altmodisch und überholt ist, konnten wir im Frühjahr feststellen, es ist überhaupt das Medium überhaupt. Von den kleinen Kindern angefangen, die heulend, wenn die Pixie nicht mehr draußen steht, vor der Tür stehen, bis hin zu den alten Damen und Herren, die im Grunde genommen gute Lektüre brauchen.
Wiebke Poromka, ich habe Sie im Hintergrund lachen hören. Sie können das bestätigen, nehme ich an. Das ist ein bestätigendes Lachen aus Kritikerinnensicht.
Absolut ein bestätigendes Lachen, wobei ich tatsächlich mich weigere, überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass das Buch überholt sein könnte. Ich lache da eigentlich immer nur, wenn mir das jemand erzählen will und sagt, ach, jetzt gucken ja alle nur noch Netflix. Klar, machen die auch, aber natürlich wird immer noch ganz, ganz viel gelesen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das auch weiterhin so deutlich im Bewusstsein aller Menschen verankert wird, auch wenn diese blöde Pandemie dann bald mal vorbei ist.
Sie sind, Frau Fritsch-Weidt, Ihre Buchhandlung ist eine kleine Stadtteil oder wie man in Berlin sagt, Kiezbuchhandlung, seit über 100 Jahren, 45 davon mit Ihnen. Also Sie haben wahnsinnig viel Erfahrung und Sie haben auch ausgezeichneterweise viel Erfahrung. 3-mal haben Sie den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen, unter anderem eben in diesem verrückten Jahr. Wie haben Sie denn, oder wie war das bei Ihnen mit online? Sind Sie online auch schon, ob jetzt Sie geschlossen sind oder nicht, eingestellt auf Leserinnen, Leser, auf Käuferinnen, Käufer?
Aber unbedingt. Wir sind im Grunde genommen schon sehr früh, haben wir diesen Weg beschritten. Das hat eine Weile gedauert, bis man dann auch Webshops haben kann. Sie sehen ja, wie lange ich auf diese Zeit blicke. Wir haben schon lange einen Webshop, auf dem unsere Kunden recherchieren können, sich orientieren können, bestellen können, im Buchladen abholen, bestellen und sich zuschicken lassen. Alles das geht. Und insofern sind wir zwar eine kleine Buchhandlung in Berlin, im Herzen von West-Berlin, wenn man so sagen will. Aber wir sind gleichzeitig auch eine WWW, nämlich Worldwide Buchhandlung.
Wie war denn das eigentlich? Ich meine, ich habe es ja mitbekommen, wie hier Radiosendungen während des Lockdowns gemacht worden sind. Jetzt sind ja 2 Buchmessen mehr oder weniger ausgefallen. Frau Poromka, was hat das bedeutet?
Das war ein totaler Schock. Ich erinnere mich noch daran, wie wir hier im März, Anfang März standen und uns wirklich ungläubig anguckten und gesagt haben, sag mal, hast du gehört, die Buchmesse fällt aus. Das war wirklich was, was ich mir nicht vorstellen konnte, was meine Kollegen sich nicht vorstellen konnten. Und das ist natürlich einerseits für die Autoren und Autorinnen total dramatisch gewesen, weil das der Moment ist, wo die neuen Bücher rauskommen, wo man sich nicht nur trifft innerhalb der Branche und sich austauscht, sondern wo auch der Fokus eben auch der Menschen, die vielleicht im Rest des Jahres nicht so sehr auf den Buchmarkt gucken, wo die wissen, da passiert was, da passiert ein Ereignis mit Glamour und da kommen eben der Leipziger Buchpreis beispielsweise kommt dann eben auch in der Tagesschau vor. Das finde ich total wichtig, dass solche Ereignisse. Deswegen waren wir erstmal ganz schön erschrocken und dann haben wir glücklicherweise hier kollektiv ganz gut, glaube ich, reagiert. Wir haben nämlich gesagt, okay, wir sind das Radio. Und dann lass uns doch einfach probieren, auch wenn die Messe in Leipzig nicht stattfindet, lass uns doch probieren, so viel Messe wie möglich hier ins Radio zu holen. Und dann haben wir, das war der erste Schritt, nicht nur unsere Buchmessensendung, die normalerweise aus den Leipziger Hallen stattfinden, hier ins Studio verlegt, sondern wir haben auch die Preisverleihung des Leipziger Buchpreises ins Radio verlegt und haben dann die Preisträger sozusagen haben also einen Umschlag aufgemacht in der Sendung und die Preisträger saßen dann alle in der Küche morgens, wir haben es morgens gemacht, nicht nachmittags, saßen dann alle an ihrem Radio und das war tatsächlich so ein bisschen Lagerfeuerromantik. Es ist auch am Anfang, muss man auch sagen, ein bisschen was schief gegangen, weil ja, wir mussten improvisieren, so wie, glaube ich, ganz viele in diesem Jahr erstmal improvisieren mussten.
Aber Bücher und auf jeden Fall solche Gespräche über Bücher lassen sich dann ja auch wunderbar ins Radio transportieren. Frau Fritsch-Freit, Sie haben die Frankfurter Buchmesse mit Gastland Kanada im Schaufenster gefeiert.
Nicht nur das. Ich habe direkt die Buchmesse direkt an den Bayerischen Platz geholt. Ich habe gesagt, also keine Buchmesse ist ja auch keine Lösung. Also habe ich an einem Sonntag die Buchmesse an den Bayerischen Platz geholt. Wir haben die Tische dekoriert, wir haben das Schaufenster dekoriert, wir haben einen Kanada-Tisch gemacht und haben unsere Gäste und Kunden eingeladen zu kommen, mit uns zu reden, Bücher anzugucken, Material von den Verlagen mitzunehmen, Leseproben und so weiter. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie schön das gewesen ist. Also für die Kunden einerseits, aber vor allen Dingen auch die Buchhändlerin, die hat stundenlang gestrahlt.
Ein Tipp aus Kanada ist ja auch, hat es auf ihre Liste geschafft. Sie haben nämlich online eine 24, ja ich sage jetzt mal Türchen lange Empfehlungsliste und da ist die Kanadierin Jocelyn Saussier mit drauf. Erzählen Sie uns jetzt mal zu Anfang unsere Buchtipps. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Buch.
Ja, ich muss gleich dazu sagen, Jacqueline Saussier ist sozusagen gefolgt von Richard Wagamese, der auch ein Kanadier ist. Aber wir gehen jetzt zu Jocelyne Saussier. Was dir bleibt, hat es auf die Liste geschafft, weil die Buchhändlerin schon zwei Bücher vorher von dieser Autorin gelesen hat. Was dir bleibt, ist eine Geschichte, wo eine 76-Jährige, die durchaus noch Verantwortung hat, sie hat nämlich eine kranke Tochter, plötzlich mit einmal verschwindet und sich auf irgendeinen Weg macht. Keiner weiß, wo sie ist, keiner weiß, was sie will. Es ist irgendwie alles unklar. Man weiß nicht, ist man im Krimi oder was ist eigentlich los. Aber es gibt immer wieder kleine Hinweise, wo sie auftaucht und wo sie ist. Es gibt jemanden, der ihren Weg folgt. Mhm. Und wir werden den Weg einer Frau, die im Grunde genommen endlich, ich will mal so sagen, macht, was sie will, so in etwa, verfolgen können. Toll geschrieben. Nicht schwierig, trotzdem sehr klug. Große Empfehlung.
Also Sie würden es empfehlen, Menschen, die Frauenliteratur lesen und vielleicht sich auch für Kanada interessieren?
Das könnte eine Möglichkeit sein. Es können natürlich Frauen lesen, weil auch ein Frauenleben eine Rolle spielt. Aber es ist eigentlich kein spezielles Frauenbuch. Darunter verstehe ich noch etwas anderes. Sondern es ist, weil es ja auch ein literarischer Titel ist, im Grunde genommen auch immer für Männer geeignet. Sie wollen wissen, meine Herren, wo die Damen hingehen, wenn sie die Nase voll haben? Lesen Sie Jacqueline Saussier, was dir bleibt.
Wo Sie gerade die vielleicht auch Buchtipps suchenden Männer ansprechen, nehme ich gleich einen hier mit in die Sendung hinein, der unsere 0800 2254 2254 gewählt hat, Frank Mertens. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, alle drei Damen, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind ein Bücherverschenker.
Es ist so, ich bin Büchernah und ich möchte empfehlen, Alexander Solzhenitsyn in Gedenken, weil er vor 50 Jahren seinen Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Und da liegt mir besonders am Herzen, und das wäre für viele sehr, sehr wichtig, dass sie sich mal mit der Situation konfrontieren, Archipel Gulag 1, 2 und 3.
Haben Sie alle gelesen?
Alle an einem Stück. Zu mir hat meine Bekannte gesagt, der das liest, der tippt nicht richtig. Ich habe gesagt, du, für mich ist das Lesen in etwa so, ich kann mir das auch noch bildlich vorstellen. Und da muss ich noch eins sagen, da hat der Solzhenitsyn das so hervorragend beschrieben, dann kommt man sich vor wie in einem Film. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch die heutige Zeit, nehmen wir mal mit Belarus die Situation, da gibt es ja auch noch den KGB. In der Ex-Sowjetunion ist er ja umbenannt worden, aber die Strukturen und was da abgeht, wie die Menschen behandelt werden, da hat sich nichts dran geändert.
Also eine große Empfehlung von unserem Hörer Frank Mertens, Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag. Dankeschön, Herr Mertens.
Ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund bei diesem Virus da. Ne?
Das geben wir an Sie genauso, diesen Wunsch weiter. Ein schönes Wochenende.
Dürfte ich noch eins sagen?
Sagen Sie noch eins.
Etwas Hervorragendes ist, wenn Bücher auch ein Virus bleiben, das man liest.
Ja. Ja, genau, den Büchervirus, den wollen wir heute verbreiten. Herr Mertens.
Ich wünsche Ihnen alles
so
Liebe.
Machen wir weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja? Ja, genau. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Frau Fritschweid, werden solche Klassiker tatsächlich noch gelesen?
Also Solzhenitsyn ist natürlich tatsächlich nicht mehr so häufig da, aber Sie werden lachen und es mir wahrscheinlich kaum glauben. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr in die Buchhandlung gegangen, um schon mal Kundenbestellungen auszupacken und so weiter, damit ich hier bei Ihnen sein kann. Ich habe heute Morgen ein Buch von Solzhenitsyn ausgepackt. Es ist ein anderer Titel gewesen, aber der Herr hat sicher nicht ganz Unrecht, denn man müsste im Grunde genommen auch solche Autoren nochmal neu entdecken. Mhm. Und vielleicht kommen wir ja in der Sendung nochmal auf etwas, was man neu entdeckt. Mal sehen.
Wobei man wirklich sagen muss, dass ja gerade, das finde ich in den vergangenen Jahren im Buchmarkt ganz toll, dass Verlage wirklich viele Bücher wieder neu entdecken und man immer ganz erstaunt ist, was eben vor vielen Jahrzehnten auch schon geschrieben worden ist. Ja. Und was vielleicht heute, das ist bei Solzhenitsyn natürlich nochmal sozusagen ganz eindrücklich durch den historischen Kontext, aber was da auch schon für Themen verhandelt worden sind, von denen wir uns heute wirklich, oder die einfach ganz aktuell heute noch sind.
Ja, und häufig sind sie ja auch damals, als sie erschienen sind, von uns nur mäßig verstanden worden.
Also von daher auf jeden Fall ein Tipp, nicht nur die ganz aktuellen Bücher unter den Weihnachtsbaum legen, Frau Poromka. Verschenken Sie dieses Jahr ein Buch?
Na klar, ich verschenke natürlich total viele Bücher und auch das ganze Jahr über Bücher.
Und was ist da ganz hoch in Ihrem Kurs? Also sind das eigentlich Ihre eigenen Lieblingsbücher oder sind das Bücher, die auf die beschenkte Person zugeschnitten?
Nee, das sind in der Regel tatsächlich meine eigenen Lieblingsbücher und ich glaube dann natürlich immer, weil ich so begeistert von denen bin, dass das denjenigen, die Buchgeschenke von mir bekommen, dass die genauso begeistert sein müssen. Ich halte ja gar nicht so viel davon, das wird ja in Verlagen immer ganz stark gemacht in der Vorbereitung, auch von Covern oder Titeln, dass man auf Zielgruppen guckt. Ich glaube gar nicht, dass man immer das so auf den vermeintlichen Geschmack oder auf das Leben von jemandem zuschneiden muss, so ein Buch. Ich glaube, ein gutes Buch kann einen gerade dann auch begeistern, wenn es vielleicht ganz weit weg ist von dem, was einen eigentlich interessiert.
Das ist interessant. Wie machen Sie das als Buchhändlerin, Frau Fritschweid, wenn jemand in Ihrem Buchladen steht? Empfehlen Sie mir doch mal ein Buch. So.
Ja. Also das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie wir als Buchhändler vor und Buchhändlerinnen vorgehen. Für mich ist sozusagen wichtig, was mir gegenübersteht. Ich versuche sehr, sehr schnell und kurz sozusagen entweder die geschilderte Person zu erkennen oder aber auch denjenigen, der vor mir steht. Und das ist mein Lesetipp und meine Empfehlung, darauf auszurichten. Ich glaube, dass das sowohl im Alter, natürlich auch im Geschlecht, auch in den Erfahrungen einen wichtigen Punkt gibt. Man kann mit dem eigenen Lieblingsbuch durchaus großen Eindruck machen, aber es ist auch immer wieder mal möglich, dass man etwas verschenkt, wo der andere nachher sagt, ich glaube, ich kenne meine Freundin gar nicht.
Ja, aber um mal ein Beispiel zu sagen, ich habe jetzt gerade gelesen von Clemens Setz, Die Bienen des Unsichtbaren. Clemens J. Setz kennt man ja eigentlich als Schriftsteller, der auch wirklich ganz skurrile Welten einem eröffnet. Und jetzt hat er so eine Art Sachbuch, muss man eigentlich sagen, geschrieben. Und da geht es um Plansprachen, also um Kunstsprachen, sowas wie Esperanto oder Volapük. Und als ich das auf dem Schreibtisch hatte, dachte ich so, ach, da, also von sowas verstehe ich überhaupt nichts. Und das ist mir eigentlich wie viel zu männerfitzelig. Und jetzt habe ich das gelesen und konnte das gar nicht mehr aus der Hand legen, weil das im Grunde ein großes Buch ist über so eine universelle Hoffnung, die wir alle haben, dass wir nämlich verstanden werden wollen und über die über Überlebenskrisen und wie man daraus rauskommt. Und das macht zum Beispiel Clemens J. Setz, indem er auch mal selbst eine Sprache erfunden hat, und diese ganzen Erfinder von den Kunstsprachen, die hat eigentlich auch sowas angetrieben. Und da war ich extrem überrascht.
Also Clemens Setz, Unsichtbare Bienen, habe ich das richtig notiert?
Die Bienen und das Unsichtbare.
Die Bienen und das Unsichtbare.
Ein Rilke-Zitat übrigens.
Ja, also wunderbar, gleich auf unsere Liste aufgenommen. Wir werden nämlich am Ende nächste Woche auf jeden Fall eine Liste mit allen empfohlenen Büchern nochmal online stellen. Und da wird vielleicht auch das Buch, nein, da wird ganz sicher das Buch auch von Laura Hahn drauf sein. 0800 2254 2254 hat Laura Hahn nämlich gewählt, Frau Hahn, um uns einen Tipp zu geben. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie verschenken auch Bücher.
Ja, unheimlich gerne.
Mhm. Und was wollen Sie uns empfehlen?
Also ich möchte ein Buch für Kinder oder auch für Enkelkinder empfehlen, und das heißt Pauline Schnüffel.
Pauline Schnüffel,
Genau, und da geht es halt um die Pauline, die wird als Schwein, als kleiner Frischling im Wald gefunden, von einer Familie dann mitgenommen. Und in dieser Familie ist die Leonie, das ist das Kind, die ist 9. Und die befreundet sich dann ganz eng mit dem kleinen Wildschwein. Und die erleben dann in dem Dorf, wo die wohnen, erleben die dann ganz viele aufregende Geschichten. Also die gehen dann quasi so als Detektive durchs Dorf.
Und welchen Kindern empfehlen Sie das?
Also ab 5 würde ich es vorlesen und ab 7 würde ich es selber lesen.
Und Sie haben Erfahrung? Sie haben das Buch selber schon mal in der Hand gehabt mit Kindern?
Ja. Also ich habe das meinen Kindern schon unheimlich gerne vorgelesen, und wurde auch schon in der Grundschule vorgestellt, und da waren auch viele Kinder sehr begeistert, weil das einfach auch so schön illustriert ist, und ja, da haben die Kinder so einen Spaß dran.
Ja. Ein super Tipp. Frau Fritschweid, ist Ihnen das schon untergekommen?
Ja, ich habe das auch im Laden schon gehabt. Allerdings muss ich sagen, ich habe es nicht so intensiv erfahren und erlebt, wie die Leserin das eben erzählt hat. Aber ich kann mir das schon sehr schön vorstellen. Das sind schon die Welten, in denen Kinder gerne sich aufhalten und was Abenteuerliches erleben.
Frau Hahn, also Sie haben auch der Buchhändlerin noch weitergeholfen. Das ist
vielen
ja schon
Dank
mal.
Dafür.
Ja, ich denke, man muss auch manchmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also in der Familie zum Beispiel lebt auch noch ein Hund, und ja, am Anfang konkurriert quasi das Schwein mit dem Hund um die Liebe von der Leonie. Und am Ende kommt es halt raus, dass wenn die beiden aber zusammenarbeiten und sich befreunden, dass sie dann viel mehr von ihrer gemeinsamen Lebensqualität haben. Ja.
Also auch noch was für die Erwachsenen zum irgendwie Mitdenken. Pauline Schnüffel von Uli Leistenschneider. Dankeschön, Frau Hahn.
Gerne.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und begrüße hier am Telefon Gisela Bierbaum. Frau Bierbaum.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Ich habe einen
Morgen.
Sogenannten Knaller, steht hier hinten auf dem Buchrücken. Und zwar von der Sue Prideux, Ich bin Dynamit. Das handelt von Friedrich Nietzsche. Wieder ein
dass wir in die Historie gucken, genau.
Dankeschön. Und das kann ich empfehlen, weil man endlich mal etwas Gutes über Friedrich Nietzsche liest. Ich wusste nur einen Satz von ihm: Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Das wusste ich über Nietzsche. Und in diesem Buch wird klargelegt, was das für ein hochintelligenter Philosoph war. Und dass er eine ganz enge Verbindung auch zu Richard Wagner und seiner Frau Cosima hatte. Da wird also so viel über Wagner geschrieben, besprochen und das ist so interessant und das hat auch auf der Bestsellerliste der New York Times gestanden und man hat hier auf dem Rücken geschrieben, so wie diese Biografie ist fesselnd, intelligent, bewegend, einfach ein Knaller, sollte jeder gelesen haben.
Können Sie nur bestätigen, merke ich. Wem schenken Sie es denn, Frau Bierbaum?
Erstmal noch gar nicht. Ich habe es jetzt erstmal für mich alleine gelesen, aber ich werde es verschenken. Ich bin gerade fertig und noch voller Nietzsche, was ich also nie von mir gedacht habe. Kann ich empfehlen, es liest sich gut, es ist hochinteressant, man kann in diese Zeit eintauchen. Er ist 1900 ja gestorben, also nicht mehr gerade bei Sinnen, leider Gottes, aber ich kann es wirklich nur empfehlen.
Frau Bierbaum, wir haben es.
Ich bin Dynamit.
Ich bin Dynamit, genau.
Ganz kurz noch ein ganz kleines Buch, das hab ich verschenkt zum Nikolaus von Wolf Schneider. Denkt endlich an die Enkel. Das hat 76 Seiten. Das ist auch sehr interessant.
Worum
so
geht es denn
kleine
da?
Beigabe anstatt Schokolade, Marzipan.
Und worum geht es da? Noch zwei Sätze zum Inhalt?
Zum Inhalt, weil wir eigentlich nur an uns denken. Mhm. Wir denken nur an uns und haben keine Idee mehr. Hier schreibt da, irgendwann stirbt jede Art. Nun sind nun wir dran, wir sind zu viele. Wir verpesten, vermüllen, verschandeln, wir vergeuden Nachhaltigkeit, lügen wir uns vor. Das Auto bleibt unser Götze, Wachstum bleibt unser Fetisch. Ist das für das Leben unserer Enkel auf diesem Planeten schon alles zu spät? Oder hat die Menschheit noch eine Chance?
Denkt an unsere Enkel?
Denkt endlich an die Enkel.
Endlich an die Enkel, ja. Und wie der Autor noch bitte noch einmal zum Mitschreiben.
Wolf Schneider. Der bekannte Journalist.
Genau,
Der schon sehr viele Bücher geschrieben hat.
Auch das notiert Frau
Bierbaum.
Das ist
eine kleine Beigabe. Dieses kleine Büchlein kostet 8 Euro.
Verstehe.
Das ist aber hochinteressant. Da ist so viel drin, da könnten Sie ein dickes Buch draus machen.
Dankeschön und wir sind gespannt, was hier noch einen so für Tipps
Tag
kommen. Einen schönen Tag Ihnen auch noch. Und hier haben wir einen Tipp, den wir ganz persönlich geben.
Hallo, hier ist Olivia Wenzel und wenn ich ein Buch verschenken würde, dann wäre es im Moment das Buch Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo. Es begeistert mich auf mehreren Ebenen. Es hat eine Sprache, die ich so noch nicht gelesen habe, lyrisch, rhythmisch, im Grunde ein ellenlanges Gedicht, ohne trocken zu sein. Es ist anspruchsvoll, gleichzeitig sehr zugänglich. Es zieht mich rein. Ich begegne darin vielen Charakteren, die ich wirklich gerne mag. Jedes Kapitel des Buchs beschreibt die Biografie einer schwarzen Frau in UK. Und diese Leben sind in unterschiedlichen Zeiten angesiedelt, manchmal auch miteinander verknüpft. Es gibt immer mal wieder Überschneidungen. Ich komme diesen Figuren sehr schnell nahe. Das Buch ist niemals eitel oder lamoyant. Und außerdem ist es sich bei der Schwere mancher Themen, ringsum Identity Politics, Race, Gender, Class, also auch bei Themen wie Ausgrenzung, Frausein, Unterdrückung, Rassismus und so weiter, ist sich das Buch der Fallstricke mancher dieser Themen oder genauer der Fallstricke der Diskurse rings um solche Themen sehr bewusst. Und das Buch macht diese Fallstricke, manchmal auch Widersprüchlichkeit, immer wieder sichtbar, geht humorvoll mit ihnen um. Das erzeugt eine Leichtigkeit, die mich enorm anspricht.
Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, empfohlen von Olivia Wenzel, die ihrerseits selber Schriftstellerin ist. Und ich glaube, beide von Ihnen, Frau Fritsch-Weidt und Jürgen Poromka, Sie haben beide genau Ihr Buch, nämlich das Buch von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, auf Ihren jeweiligen Listen. Frau Fritsch-Weidt, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was zu dem Buch von Olivia Wenzel, denn das ist ja eine Empfehlung, die Sie geben wollen.
Ja, in jedem Falle. Das ist ein zeitgemäßes Thema. Olivia Wenzel erzählt in 1000 Serpentinen Angst, zum Beispiel im ersten Kapitel, wie ihre Hauptfigur, vielleicht ist sie das selbst, nach USA fährt und diese Erfahrung macht, wie es ist, wenn man als Mensch dunkler Hautfarbe mit viel mehr Menschen dunkler Hautfarbe zusammen ist, ihnen begegnet und diese Situation, die man in Deutschland hat, so eine Ausnahme zu sein, plötzlich mit einmal gar nicht mehr da ist. Es ist ungeheuer interessant nachfühlbar. Der Man muss auch dazu sagen, dass der Ton, den sie trifft, von großer Leichtigkeit und geradezu etwas hat, dass man das Gefühl hat, man müsste es im Theater sprechen. Sie hat nämlich den Text immer unterbrochen, indem sie großgedruckte Fragen dazwischen setzt. Das ist ungefähr so, als wenn sie ihrer Freundin gegenüber sitzen und die dann plötzlich antwortet oder sagt plötzlich, ja und wie weiter? Und dann geht es weiter. Das macht den Text, wie ich finde, sehr flüssig, sehr flott und führt dazu, dass er bei uns eine Empfehlung auch an jugendliche, junge Erwachsene ist. Also alles, was sozusagen so ab 18, 19 aufwärts ist, aber natürlich in jeder Altersgruppe bis 75, 85, 95.
Also eine breite Empfehlung, die Schriftstellerin Olivia Wenzel selber, 1000 Serpentinen Angst. Wiebke Poromka, die Schriftstellerin ist befragt worden in einer Aktion unserer Sendung Lesart. Welche Bücher werden da empfohlen? Wer kommt da zu Wort?
Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich kann ja vielleicht noch mal was Kleines zu dieser Reihe sagen. Das läuft bei uns unter Adventskalender. Da machen wir sozusagen jeden Tag ein literarisches Türchen auf, eine Buchempfehlung. Und normalerweise machen wir das aus der Redaktion. Da fragen wir auch die Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Abteilungen und bitten sie, einfach so einen persönlichen Buchtipp zu geben. Mhm. Und dieses Jahr, das haben wir auch schon im Frühjahr begonnen, haben wir gesagt, nee, wir müssen einfach viel, viel mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller ins Programm holen und selbst sprechen lassen, weil ja für die so viel wegfällt, nämlich vor allen Dingen die Lesung und auch für das Publikum wegfällt, Schriftsteller vielleicht nochmal anders zu erleben und eben nicht nur den Text vor sich zu haben. Und das haben wir jetzt eben auch mit diesem Adventskalender gemacht und ich musste lachen, als ich jetzt nochmal gehört habe, was Olivia Wenzel erzählt über das Buch von der Evaristo, das sie empfiehlt. Weil dieses Thema Schwarzsein, Frausein und auch die Fallstricke, die Auseinandersetzung mit so einem Thema vielleicht bergen, das ist genau das, was ganz Ähnliches macht sie eben auch in ihrem Roman. Und Frau Fritsch-Weidt hat das ja eben schon ganz schön beschrieben, dass das gleichzeitig so eine ganz, ganz interessante Form ist durch dieses Frageprinzip. Also es ist eben kein geschlossener Roman, wo Themen wie Rassismus oder Feminismus verhandelt werden, sondern das hat immer was ganz Offenes. Da kann man immer dazwischen kommen.
Nehmen wir weitere Empfehlungen entgegen. Diese sind auf jeden Fall jetzt hier notiert. Und zwar haben wir jetzt am Telefon Hermann Berghahn. Herr Berghahn, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Sie wollen auch ein Buch empfehlen.
Ich möchte gerne zwei Bücher empfehlen. Das eine ist von Benjamin Labatut, Das blinde Licht.
Ja, sehr schön.
Eine Erzählung, die im Wesenskern erzählt über Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und Alexander Grothendieck. Grothendieck Mathematiker, die anderen Physiker, die sich alle rund um die Quantenphysik verdient gemacht haben. Aber es erzählt nicht die Inhalte der Quantenphysik, sondern wie die Menschen Dinge gedacht haben, die damals undenkbar waren, wie sie fast daran verzweifelt sind. Und es liest sich wie ein Kriminalroman.
Wie sind Sie auf das Buch gekommen, Herr Berghahn?
Ich habe eine Freundin, die ist Buchhändlerin, die hat es mir geschenkt.
Ah, sehen Sie, da sind die Buchhändlerinnen wieder
so
im Spiel.
Ist das, so
Frau Fritsch-Weidt, Sie sind auch eine Buchhändlerin, die dieses Buch empfiehlt?
Ja, das war auf unserer Sommerliste gewesen. Und das ist ganz interessant, das ist ja immer so, ich ordne in gewisser Weise ja meine Buchempfehlungen immer auch bestimmten Lesern sozusagen zu. Und diese Buchempfehlung wurde vorwiegend, aber natürlich nicht ausschließlich, aber auch Männern zugeordnet, die im Grunde genommen sich häufig im Gegensatz zu uns Leserinnen auch für sehr faktische Sachen interessieren. Die wollen nicht so gerne was erzählt bekommen, wo sie dann alles geglaubt haben und am Ende stellt sich raus, das gibt's gar nicht. So, aber in diesem Buch, das Herr Berghahn eben gerade empfiehlt, ist das diese große Welt der gedanklichen Entdeckung und natürlich auch der Tatsache, dass man etwas entdeckt, wovon man nicht weiß, was daraus nachher wird.
Herr Berghahn, wem wollen Sie schenken?
Ich werde es einem Freund schenken,
der
Naturwissenschaftler ist und der natürlich einen Bezug dazu hat, aber der nochmal von einer ganz anderen Seite sozusagen diese Erfahrung machen kann.
Ach, schön.
An der Stelle.
Na, bin ich gespannt, wie dann die Auseinandersetzung. Genau, Ihr zweites Buch, sei nicht vergessen.
Das zweite Buch knüpft an das, was die Dame eben gesagt hat. Das heißt, ist von Lars Vasa Johansson, ist schon ein bisschen älter und heißt Anton hat kein Glück.
Das kenne ich nicht.
Anton ist Zauberer, aber nicht so ein wunderbarer Zauberer im Zauberwald, sondern Anton zaubert in Altenheimen, auf Firmenpartys und so etwas. Anton hat gerade keinen Job mehr. Anton hat gerade Geburtstag. Niemand außer seinem Agenten ruft ihn an. Und er erzählt ihm eigentlich auch nur Geschichten, die gut für den Agenten sind, aber nichts, was ihn interessiert. So, und Anton will nach Hause fahren, nach Stockholm. Das spielt in Schweden, also in einer Welt, wo man eher an das Übersinnliche glaubt als hier. Und Anton ist ein ganz Nüchterner. Der glaubt an nichts Übersinnliches, wie die meisten Menschen, vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber zumindest viele, die der Naturwissenschaft nahe sind. Und Anton erlebt ein paar Ereignisse, die ihn zwingen, sich mit dieser übernatürlichen Welt auseinanderzusetzen. Er hat einen Unfall im Wald, er hat eine merkwürdige Begegnung mit einer Fee, wird verflucht, trifft auf Menschen, die an so etwas glauben. Und muss sich damit auseinandersetzen, ob er will oder nicht, weil jeden Tag etwas passiert, okay, was offensichtlich damit in Zusammenhang steht, aber was ja nicht sein kann.
Und mehr wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht verraten. Genau. Wem schenken Sie es? Das noch eben?
Ich schenke es einer Freundin.
Herr Bergan?
Die auch eher so nüchtern ist.
Also, nüchternen Menschen mal eine andere Welt eröffnen. Herr Bergan, genau, vielen Dank. Bücher, die wir alle gerne verschenken oder die wir vielleicht auch sehr gerne geschenkt haben möchten. Empfehlungen geben hier ab Buchhändlerin Christiane Fritsch-Weidt und die Lesart-Literaturkritiker-Kollegin Wiebke Poromka. Und am Telefon unter der 0800 2254 2254 ist Johanna Müller. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
So, geräuspert ist, genau. Danke, genau. Angekommen.
Ich möchte ein Buch empfehlen, Löwen wecken, von einer Schriftstellerin Ayelet Gundar-Goshen, also die ist aus Israel. Und das ist ja schon 2016 gedruckt worden. Und es ist ein wunderschönes Buch, ein sehr berührendes Buch. Es geht eigentlich, bringt das mit so eine Geschichte, Lapidaren, ein Neurochirurg, ein ganz erfolgreicher in Israel, der nach seiner schweren Arbeit fährt nach Hause und überfährt einen illegalen Einwanderer, merkt, dass er in der Situation, wo er ist und wie dieser Einwanderer sich vorfindet, der wird jetzt sterben und er flieht. Ein paar Tage später kommt die Ehefrau und jetzt könnte man sich denken, das wäre wie ein Krimi, aber das ist es ja nicht, sondern sie fordert von ihm was ganz anderes. Also Hilfe an die, an den armen Menschen, medizinische Hilfe. Weiter will ich es nicht dann verraten, aber es ist etwas, was mit ihm passiert. Also sein Leben wird einfach ein bisschen rückblickend anders anschauen, wie auch seine, sein Erfolgsweg. Und es entwickelt sich zwischen der Frau und dem Mann, aber keine Mann-Frau-Beziehung, sondern eine andere Form von Beziehung. Und das ist sehr berührend und sehr schön.
Sie haben das Buch selber geschenkt bekommen oder ist es Ihnen irgendwie über den Weg gelaufen?
Ich bin in einem Literaturkreis. Und das hat uns eine mal mitempfohlen. Das hatten wir am Anfang des Jahres gelesen.
Und das ist gut weggekommen in Ihrem Literaturkreis? Sie haben es alle
wahnsinnig
gut?
Wahnsinnig. Sehr, sehr. Ja, also, wir waren sehr, sehr begeistert. Es ist was sehr Berührendes, sehr schöne Literatur.
Ich glaube, Frau Fritsch-Weidt, Sie haben auch schon mal davon gesprochen.
Ja, das ist eine große Empfehlung bei uns im Buchladen, diese Autorin. Dieses Buch, das jetzt gerade empfohlen wurde, ist wirklich ein überraschend kluges Buch und spannend. Außerdem, es gibt noch einen sondern weitergehend geschriebenen Buchtitel von ihr, der heißt Die Lügnerin. Auch sehr empfehlenswert, sage ich Ihnen allen in der ganzen Republik, die Lügnerin und Löwenwecken. Großartig. Die Gunda Goshen ist im Übrigen außer Schriftstellerin auch noch eine Dame, die sich mit der Lüge als solches professionell beschäftigt.
Ach was, ach ja. Also, das ist ja interessant.
Sehen Sie, und gleich noch eine neue Empfehlung vielleicht auch für den Literaturkreis. Frau Müller, Dankeschön. Für Löwenwecken von Ayelet Gundar-Goshen. Wir gehen gleich weiter in der langen Reihe an Anrufern und Anruferinnen, die uns Tipps geben wollen. Frank Stenzel, schönen guten Morgen.
Ah, das bin ich. Guten
Morgen. Das sind Sie, genau. Mit welchem Tipp?
Und zwar von einem Autor namens Michael Muhammad Knight, also wie Knight Rider. Das heißt Takwakur.
Aha.
Theodor, Anton, Quecksilber, Wilhelm, Anton.
Wir stellen es nächste Woche auf unsere Webseite, da kann man es dann nochmal nachbuchstabieren.
Ach, cool. Ja, Sie haben ja auch andere interessante Sachen. Also
ganz genau, in der Liste.
Ich noch nicht kannte.
Erzählen Sie mal, um was geht's?
Und zwar ist es ein Buch über muslimische Punks in den USA. Mhm. Es gibt muslimische Punks in den USA. Ich meine, es gibt auch muslimische Punks in Indonesien, aber in den USA ausgerechnet da.
Ja.
Und das sind halt zum einen Punks, aber irgendwie auch ganz wundervolle, liebevolle Leute, die da gezeichnet sind. Ist schon klar, wenn ich aus einer Gemeinde komme, dann ist das Provokanteste, was ich machen kann, mir einen Davidstern an die Jacke zu heften. Also trotz einer irgendwie tiefsitzenden muslimischen Religiosität. Und der Rahmen ist, es gibt einen Ich-Erzähler, der also zum Studium dann in die Stadt kommt. Er kommt aus einem wohlhabenden, ziemlich strenggläubigen Elternhaus, also weltlich genug, um studieren zu können. Und der kommt dann da in eine Art besetztes Haus mit muslimischen Punks. Das ist gar nicht besetzt, irgendein Wohltäter hat es mal zur Verfügung gestellt und jetzt gibt es das in wechselnder Zusammensetzung. Und er beschreibt halt, also die Welt, also er kommt halt aus so einer sehr engen Bürgerwelt und sieht dann lauter wundervolle, ganz bunte Menschen und auf so einem Nebengleis entdeckt er seine verklemmte Sexualität, wo unter anderem Rabea, die also eine Burka trägt mit lauter feministischen Aufnähern, ihm dann irgendwie so einen Unterwäschekatalog zukommen lässt, dass er endlich aufhört, so überhitzt zu sein.
Also das scheint ein sehr spannendes Buch zu sein. Wie sind Sie drauf gekommen, Herr Stenzel?
Es ist mir empfohlen worden von einer ganz wundervollen Buchverkäuferin in der Buchdisco Pankow. Ich wäre da sonst nie drauf gekommen. Also ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, aber die kannte mich zumindest ein bisschen und hatte völlig recht, dass mir das sehr gut gefallen würde.
Frau Poromka, haben Sie vielleicht noch einen weiteren Tipp für unseren Hörer?
Ich hätte noch eine Sache, die ich gerne anmerken würde.
Dann müssen Sie sich sehr beeilen.
Das mache ich. Und zwar, was da gezeichnet wird, ist eine Möglichkeit einer Religiosität, die also so tief, wundervoll und schön ist. Und also was mit dem Islam, der uns jetzt so fremd ist, zu tun hat und auf so persönliche Weise gezeichnet ist, dass es also stellenweise selbst gute Sonntags Predigten unwürdig erscheinen lässt und also auch eine also echte Horizontbereicherung da sein kann.
Da haben Sie recht. Diese Euphorie auch Ihrerseits musste auf jeden Fall nochmal rüberkommen und Religiosität anders zu sehen. Also eine Empfehlung unseres Hörers Frank Stenzel. Kann man dem noch was hinzufügen, Frau Poromka?
Na, ich habe natürlich bei Punk gleich aufgehorcht und auch bei dieser ganzen Schrägheit, die Sie gerade so begeistert geschildert haben, dann müssen Sie unbedingt oder könnten Sie, wenn Sie wollten, Nell Sink lesen. Das hohe Lied, das spielt in der New Yorker Punk-Szene und erzählt über über das Amerika, das eben so gar nichts mit diesem Trump-Amerika zu tun hat, sondern so eine ganz tolle, freie, schräge Welt war.
Nell Sink, das hohe Lied, und von unserem Hörer Frank Stenzel empfohlen, Michael Mohammed Knight, Takwa Chor. Herr Stenzel, kaufen Sie sich jetzt noch das hohe Lied?
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Wie ist der Autor noch gleich? Sink, so wie Löwe?
Nell Zink. Also es wird Zink geschrieben, das ist eine Frau.
Ach, die ist Metall.
Ja, und die ist wirklich toll. Die hat ja auch selbst mal in einer Punkband gespielt, aber wie sie mir neulich sagte, durfte sie nie singen, weil sie leider so furchtbar schlecht singt.
Dann ist sie doch die geeignetste.
Ja, eben, ja, eigentlich ja.
Ja, kann gar nicht immer klappen.
Also ich merke schon, Punk-Fans unter sich. Also,
ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und vielen Dank für die Tipps und für das, was hier so zustande kommt. Ich glaube, dass wir uns in der nächsten Stunde auf jeden Fall auch nochmal so über eben vielleicht etwas andere Literatur unterhalten müssen, beziehungsweise wie wir vielleicht junge Leute zum Lesen bringen. Da werden wir mit unserer Buchhändlerin Christiane Fritsch-Weidt bestimmt viele Ideen entwickeln. Literaturkritikerin Wiebke Poromka bleibt auch bei uns und ich notiere die ganze Zeit sehr gerne Ihre ganzen Tipps und Empfehlungen, was die Buchwelt anbetrifft. Bücher werden sehr gerne verschenkt, darum geht es in dieser Sendung. Hörerinnen und Hörer ergeben Empfehlungen unter der 0800 2254 2254. Ebenso Buchhändlerin Christiane Fritsch-Weidt, die mir zur Seite steht, und meine Kollegin aus der Literatur Wiebke Poromka, die ebenfalls nach Tipps beisteuert. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da hat beispielsweise uns Monika Osberghaus geschrieben und die empfiehlt, wie alles kam, von Paul Maar im S. Fischer Verlag erschienen. Sie schreibt dazu, das sind die Kindheitserinnerungen des berühmten Sams-Autors, sehr berührend, schlicht, ehrlich. Er kommt mir darin näher als mit seinen Kinderbüchern. Frau Fritsch-Weidt, haben Sie von dem Buch schon gehört?
Ja, natürlich, unbedingt. Das ist ja auch ein Ereignis gewesen, dass dieser Titel dass dieser Autor mit diesem Titel erschienen ist und so etwas erzählt, was wir eigentlich sonst nicht wissen können. Es ist ein kluges Buch und es ist auch ein Buch, das Eindrücke gibt. Wie wird jemand zu einem Schriftsteller, wie es Paul Maar ist?
Ja, und es ist einfach ganz wunderbar erzählt. Wir hatten den Paul Maar zu Gast in der Lesart. Das war wirklich ein ganz eindrückliches Gespräch. Also wer das nochmal nachhören will, kann ich unbedingt empfehlen, genauso wie auch das Buch.
Also Monika Osberghaus, Wie alles kam von Paul Maar. Bleiben wir mal ganz kurz bei Büchern für Kinder. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von unserer Hörerin Dagmar Pliefke, die dazu schreibt, sie sei Lesepatin in einer ersten Klasse in Berlin und schreibt dann, ich frage die Kinder regelmäßig, ob sie Bücher geschenkt bekommen. Die schlimmste Antwort war einmal bei einem Kind Bücher, ich habe doch schon eins. Also meine, schreibt Dagmar Pliefke, dringende Empfehlung an alle Eltern und Großeltern, schenken Sie Bücher. Dem schließen wir uns, glaube ich, unumwunden an. Und deswegen jetzt, Frau Fritsch-Veit, eins ihrer Empfehlungen, Kinderbücher. Ich sage jetzt mal, erste Klasse war hier die Rede.
Ja, also ich habe etwas im Gepäck dabei, was, möchte ich sagen, alles überstrahlend ist. Einfach deswegen, weil es das allerschönste Vorlesebuch ist. Das hat alle Altersgruppen im Grunde genommen fast vereint da drin. Vor allen Dingen großartige Autorinnen wie Alina Bronski, Juli C., aber auch Moritz Rinke und so weiter und so fort. Ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen und heißt Flo, der Flummi und das Schnack. Köstlich zum Vorlesen, köstlich zum Selbstlesen, schön ausgestattet und 22 Euro kostet es. Es wird jedes Mal angesagt, für welche Altersgruppe und wie lange das Vorlesen dauert.
Ach, das steht vor den Geschichten,
steht ja? Steht direkt dabei und es ist natürlich variabel, denn Sie können natürlich auch die Geschichten nachher, wenn Sie selbst lesen können, können Sie sie selbst lesen. Das älteste Kind mit dem Vorlesen ist dann 9 Jahre alt.
Flo, der Flummi und der Schnack.
Das Schnack.
Das genau. Schnack natürlich und das Schnack.
Kiepenheuer und Witsch Verlag.
Gut, da haben wir also nochmal wieder was zum Vorlesen, aber auch selber lesen mit auf unsere Liste genommen. Ich begrüße Marika Winkler. Schönen guten Tag.
Oh, schönen guten Morgen.
Oh, ganz überrascht. Sie sind in unserer Runde und dürfen Buchempfehlungen geben.
Ich bin sehr überrascht. Ich habe Ihre Sendung gehört, freue mich sehr, dass es eine solche Sendung gibt, weil ich bin eine Autorin, habe ein Buch geschrieben beim Verlag Literareone, sollte dann zur Buchmesse kommen und durch dieses Corona-Dings da ist natürlich jetzt alles ausgefallen und man hängt dann völlig in der Luft und darauf wollte ich eigentlich mal aufmerksam machen. Es gibt so viele junge Autoren und die Messe fällt aus und plötzlich ist gar nichts mehr. Man hat sich so viel Mühe gegeben, das Buch zu schreiben und dann passiert nichts und vor allem die Verlage wissen auch nicht, wie es weitergeht.
Frau Poronka, das ist ein Thema, was Sie ja vielfach in der Sendung auch erörtert haben.
Ja, das ist natürlich gerade, was Sie sagen, gerade für Debütantinnen ist das ganz fatal, weil die noch nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen und so eine Buchmesse oder bekommen haben und so eine Buchmesse sozusagen das erste Mal der Moment ist, wo man so wirklich in die Öffentlichkeit tritt.
Richtig.
Und aber ich glaube, dass gerade, weil Sie gerade gesagt haben, stimmt natürlich, die Verlage wissen es vielleicht auch nicht so richtig, aber was ich im vergangenen Jahr erlebt habe, ist, dass wirklich Verlage auch probiert haben, ganz, ganz viel möglich zu machen für ihre AutorInnen, dass sie Streams ins Netz gestellt haben oder dass sie doch nochmal probiert haben, einen kleinen Podcast aufzunehmen. Also ich habe das Gefühl, dass da die ganze Branche doch sehr, sehr aktiv geworden ist. Und das ist eigentlich so eine Energie, das ist so was ich gerade probiere, an Positivem aus diesem vergangenen Jahr mitzunehmen. Dass ich denke, wenn man so viel Energie hat und so viel Kreativität, dann kann das eigentlich im nächsten Jahr einfach nur gut weitergehen.
Mhm. Frau Winkler, und Sie nutzen jetzt vielleicht einfach mal den Moment, die Gunst der Stunde und stellen uns Ihr Buch kurz vor.
Dankeschön. Das ist also eine wahre Geschichte, eine Liebesgeschichte, die so beeindruckend für mich war, dass ich viele Sachen mitgeschrieben habe, SMS und so, um dahinter zu kommen, warum ich da so fasziniert war von diesem Mann und von dieser Liebe. Es geht in den SM-Bereich hinein, aber eigentlich nur Sach. Das Buch heißt Klaus und Sonja. und ist vom Verlag Literareone.
Und geschrieben hat es Marika Winkler.
Geschrieben hat es von Sonja M.W. Richtig.
Sonja M.W. heißt, also die, nur damit die ja. Hörer auch finden, was sie suchen, Sonja ja. M.W.
Mhm. Von Sonja Groß M. Groß W. Irgendwie war ich dann doch zu feige.
Jetzt, allerdings, jetzt aber haben sie sich. Ja raus. Jetzt ist es ja raus. Frau Winkler, Dankeschön für Ihren Anruf und dass Sie auch diesen Aspekt hier nochmal reingebracht haben. Auf Wiederhören ein schönes Wochenende und dass Sie auf jeden Fall beim Schreiben dabei bleiben. Ich begrüße am Telefon Stella Edelmann. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Ah, eine junge Stimme, wie schön. Stella, wie alt bist du?
Ich bin 12.
Du bist 12 und liest?
Ja, ich lese sehr gerne.
Mhm. Was liest du so am liebsten?
Fantasy, manchmal auch Krimis.
Manchmal auch Krimis, okay. Und so möchtest du auch was empfehlen?
Ja, ich will ein Fantasy empfehlen. Da geht es um Geister. Mhm. Und ein Mädchen, das beim Schlittschuhlaufen fast ertrinkt. Mhm. Und ihr begegnet ein Geist. Und der Geist braucht ihre Hilfe. Und dann muss sie mehr über ihn herausfinden und über den Tod des Geistes und um ihm zu helfen, ja.
Ah. Sag uns mal den Titel, bitte.
Nacht über Frost Hollow Hall.
Nacht über Frost Hollow Hall. Und ja. Dir war das, was hat dir besonders gefallen daran?
Also mir haben die spannenden Stellen gefallen, weil es dann teilweise ziemlich gruselig wurde. Und ja, ich fand, der Titel sah auch ansprechend aus.
Ja. Da hat man schon, also mal, auf jeden Fall weiß man schon, was so ein bisschen was einen erwartet, oder? Also zu gruselig kann es dir aber auch nicht werden, dass du da.
Nee.
Also du hast es schon gerne ein bisschen gruselig.
Ja.
Verschenkst du das Buch auch gerne? Hast du da schon von Freundinnen gehört, wie die das fanden?
Also, ich habe es jetzt noch nicht verschenkt. Ich habe es empfohlen, aber die meisten, die ich kenne, die lesen nicht so gerne Fantasy oder Gruselgeschichten und. Ja.
Vielleicht hat Frau Fritsch-Weidt gleich noch eine weitere Empfehlung für dich. Frau Fritsch-Weidt, Sie haben doch bestimmt was auf Lager.
Ja, ich denke mir, was in jedem Falle nochmal etwas Interessantes sein könnte, aber was natürlich ein völlig anderes Genre ist jetzt in diesem Falle, auf meiner Empfehlungsliste ist Sharon Cameron, das Mädchen, das ein Stück Welt rettete. Das ist im schönen Inselverlag erschienen und vielleicht magst du dich mal auf ein völlig neues Terrain bewegen. Es erzählt die Geschichte von einem unglaublich mutigen Mädchen, das sich in Isio verliebt hat, einen schicken Jungen, muss man sagen, der aber jetzt plötzlich, weil die Politik sich ändert, sich verstecken muss und die ganze Familie muss sich verstecken und sie guckt sich das an und findet es schrecklich und sie überlegt sich sofort, was man tun kann und sie rettet 13 Menschen das Leben. Ohne weiteres, ohne das viel zu fackeln. Sie rettet denen das Leben und das ist im Grunde genommen eine tolle und auch spannende Geschichte, die, und das ist der wirkliche Knaller dabei, wirklich passiert ist.
Also das ist das Gegenteil von Fantasy sozusagen.
Ganz genau.
Würde
es
dich
gibt
das
Fantasy im wirklichen Leben.
Stella, was meinst du?
Also es klingt gut.
Dann ist das für dich auf der Liste notiert, Sharon Cameron, das Mädchen, das ein Stück Welt rettete. Dankeschön, dass du angerufen hast.
Ja, tschüss.
Ein schönes
tschüss.
Wochenende wünschen wir.
Ja.
So, können wir noch jemanden dran nehmen? Nein, erst nach der Musik nehmen wir noch jemanden dran. Eine Frage habe ich aber noch an Frau Fritsch-Weidt. Wie oft haben Sie so diese Altersklasse, 12-, 13-Jährige in Ihrem Laden?
Sehr, sehr häufig. Also wir haben sowieso ein unglaublich starkes lesendes Kinder- und Jugendpublikum. Wir haben in unserer Buchhandlung, die ja nicht so riesig groß ist, wir haben knapp 100 Quadratmeter, habe ich 8 Kinder- und Jugendbuchregale. Und das geht mit 17 plus dann aus diesem Kinder- und Jugendbuchbereich raus. Also Sie können daran sehen, wie viel Kinder- und Jugendbuch bei uns eine große Rolle spielt.
Und das gegen das Argument immer, Kinder und Jugendliche würden immer weniger lesen. Wir hatten jetzt eben hier den leibhaftigen Gegenbeweis und Frau Fritsch-Weid hat den auch oft in ihrem Laden stehen. Während hier die Musik lief, haben wir weiter hier gefachsimpelt, welche Bücher sich vielleicht auch noch Jugendliche gerne schenken lassen möchten. Und da kam der Tipp, Stephen Hawking und seine Tochter haben zusammen 3 Bände über das Universum geschrieben. Frau Fritsch-Weid, sagt Ihnen das was?
Das sagt mir ohne weiteres was. Toll empfehlenswert für jüngere Leser.
Nehmen wir gleich auf. Also, Stephen Hawking und seine Tochter. Thomas von der Brüggen hat uns geschrieben, empfiehlt Sartre, geschlossene Gesellschaft. Es ist zwar, schreibt Herr von der Brüggen, in dieser Zeit etwas makaber, da sich die Personen in einem geschlossenen Raum erst nach ihrem Ableben begegnen, aber der geschlossene Raum in diesem Stück, aus welchem man nicht mehr entkommt, spiegelt durchaus die aktuelle Zeit wieder, sagt er und empfiehlt es uns. Wir haben am Telefon jetzt Götz Blankenburg. Herr Blankenburg, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie möchten uns ein Buch empfehlen.
Ja, ich habe ähnlich wie Sartre auch eher einen Klassiker und nichts ganz Aktuelles vor Augen, nämlich Die Justiz von Dürrenmatt. Mhm. Auch eher aus aktuellem Anlass, aber das macht ja vielleicht auch zeitlose Bücher aus, dass man sie immer mal wieder lesen kann.
Haben Sie es jetzt gerade wieder aus dem Schrank geholt und sich nochmal durchgelesen?
Ich habe gerade wieder angefangen und hatte es früher sehr häufig, insbesondere an Jurastudenten, verschenkt oder auch verliehen, weil es eben eine wunderschöne Geschichte ist, wie man Justizsysteme aushebeln kann und wie man das Ganze, sagen wir mal, ad absurdum führt, ähnlich wie wir das gerade in den Vereinigten Staaten erleben.
Machen Sie das immer mal wieder, dass Sie eben auch Bücher verschenken, die jetzt so gar nicht aktuell sind, von denen Sie aber glauben, für den ist das oder die ist das genau das Richtige?
Ja, sie sind ja auch weiterhin aktuell. Nur weil sie schon 30, 35 Jahre alt sind, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem aktuelle Parallelen daran findet.
Da haben Sie wohl ein wahres Wort gesprochen, oder Wiebke Poromka? Wie sagen Sie, so diese ewigen Klassiker oder Bücher, die man immer wieder aus dem Schrank zieht, hätten Sie da auch noch was beizusteuern?
Was ich tatsächlich immer wieder lese, das sind gar nicht die Romane, aber die Feuilletons von Josef Roth. Der hat nämlich gerade in seinen frühen Jahren, der war ja erst in Wien und dann in Berlin, ist er einfach durch die Straßen geschlendert und hat Menschen beobachtet. Und das war ja nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, auch eine Zeit, in der die Gesellschaft, das Leben immer prekärer wurde, wo immer mehr Menschen obdachlos geworden sind oder in irgendwelchen Wärmeküchen essen mussten. Und er beschreibt eben nicht nur dieses Elend, sondern was er vor allen Dingen beschreibt, sind die Menschen drumherum, denen es noch besser geht und die mit so einer unglaublichen Kälte und Empathielosigkeit auf dieses Elend der anderen gucken, weil sie eben froh sind, dass es sie selbst noch nicht erwischt hat. Und ich finde, wenn man den liest und dann durch unsere Straßen geht, dann erschreckt man sich, wenn man denkt, genau das passiert hier auch gerade wieder.
Herr Blankenburg, eine Empfehlung für Sie vielleicht?
Ja, das kenne ich von Roth noch nicht. Insofern werde ich da sicherlich gerne mal nachschauen.
Also die Feuilletons von Josef Roth. Herr Blankenburg, danke schön für Ihre Empfehlung, Friedrich Dürrenmatt. Justiz, danke schön. Ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ich danke Ihnen, wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.
Ja, das wünschen wir Ihnen und allen anderen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Jens Weber ist am Telefon unter der 0800 2254 2254. Herr Weber, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Eine Empfehlung von Ihnen an uns.
Genau, und zwar möchte ich das Buch Der Ursprung der Welt von Ulrich Tukur empfehlen.
Von Ulrich Tukur, aha.
Ja.
Ja, sehr schön.
Und zwar aus folgendem Grund. Dieses Buch spielt praktisch im Jahr 2030, hauptsächlich in Frankreich. Es geht um eine Reise in die Vergangenheit. Der Protagonist des Buches findet ein Foto und macht sich auf die Suche seiner Vorfahren und kommt in die Zeit der deutschen Besatzung. Was mich aber besonders beeindruckt hat, ist eigentlich der Bezug zur heutigen Zeit, die das Buch hat. 2030 in diesem Buch ist Deutschland, ist Europa wieder mehr in Nationalstaaten Polizei. Mhm. Und es herrscht ein Polizeiregime in Frankreich und auch in anderen Staaten in Europa. Und wenn man sich mal bedenkt, wie jetzt die Entwicklung geht, auch in Frankreich mit den neuen Polizeigesetzen, da muss man schon sagen, also mir war da nicht ganz wohl beim Lesen. Ich habe das Buch letztes Weihnachten geschenkt bekommen und habe dann zur Zeit des Lockdowns im März begonnen zu lesen. Mhm. Und ich war schon betroffen.
Mhm. Weil sie sich an Gegenwart erinnert fühlten. Also nicht Zukunft, sondern eigentlich Gegenwart. Würden Sie das Buch weiter verschenken oder werden Sie es dieses Jahr weiter verschenken?
Ja, ich werde es weiter verschenken. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Und ich muss sagen, diese Entwicklung im Moment geht nicht ins Positive, sondern sie geht eher rückwärts.
Und
diese Maßnahmen wie zum Beispiel eine Opposition, eine breite Opposition wie Querdenken diffamiert wird, erinnert an die Vorgänge in der DDR, wie mit der Opposition umgegangen wurde.
Ja, sagt unser Hörer Jens Weber und empfiehlt zum Nachdenken Ulrich Tukur, Der Ursprung der Welt. Dankeschön, Herr Weber.
Ich danke auch. Schönen Tag.
Einen schönen Tag Ihnen, Frau Fritschweid. Ja. Sie haben gleich so dazwischen gerufen. Ja. Der ist gut.
Ja, Ulrich Tukur. Also dieses Der Ursprung der Welt ist ja im Grunde genommen ein anderes Buch als die vorangegangenen. Er hat ja zwei andere, die vorangegangen sind. Einmal diese venezianischen Geschichten, die Seerose, und einmal die Spieluhr. Das sind eigentlich eher ein bisschen italienisch anmutende, weil ja Tukur auch lange in Venedig und in Italien lebt und so weiter und so fort. Sehr schön, er hat bei uns vor einiger Zeit Bücher signiert, das war lustig. Aber gerade dieser Ursprung der Welt ist natürlich ein eminent politisches Buch, wenngleich ich es auch, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen anders eingeordnet habe, als ich es gelesen habe, als jetzt dieser Leser. Aber ich möchte doch sagen, unbedingt hochgradig empfehlenswert.
Also bleiben wir dabei. Den empfehlen wir auf jeden Fall Ulrich Tukur. Und jetzt, wenn meine Maus hier auch noch mitmacht, dann kann ich den nächsten Hörer rannehmen, nämlich Jan Wagner. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wagner.
Hier spricht Wagner. Ja, ich würde, guten Morgen in die Runde, ich würde ein Buch gerne empfehlen, und zwar der Titel Dein Herz verbrannte nicht.
Dein Herz verbrannte nicht, von
Dein
wem?
Dein Herz verbrannte nicht, und zwar geht es um Jan Palach. Es sind ein Gedichtzyklus, zweisprachig deutsch-tschechisch drin, das Theaterstück, das dann heißt auch Dein Herz verbrannte nicht, Jan Palach, und Erinnerungssplitter. Ein Buch, was ich jetzt schon zweimal verschenkt habe und mir nochmal viermal bestellt habe beim Verlag. Es ist von einem Autoren, der heißt Ingo Cesaro oder Cesaro, das weiß ich nicht. Ich habe auch im Internet ein bisschen nachgeschaut, aber da weiß man nicht, wie das ausgesprochen wird, der Name.
Cesaro, also geschrieben C-E-S-A-R-O.
C-E-S-A-R-O, also ganz normal. Also es ist wirklich ein Buch, wenn man sich vorstellt, also ich sage mal, ohne Erinnerung gibt es ja keine Zukunft. Und der Mann hat sich vor 50 Jahren etwa, also der Mann, ein junger Student, sein Leben geopfert für die Demokratie. Und das ist ja heute, also mehr denn je aktuell. Und deshalb ist das für mich so wichtig. Ich habe das auch an jüngere Bekannte verschickt und verschenkt, und die zwei, die das bekommen haben, waren ganz begeistert und haben gesagt, da wussten wir ja nichts. Und auch die Erinnerungssplitter dann, wo der Autor schreibt, in welcher Situation er Dinge erlebt hat, dass eine Ärztin, die den Jan Palach noch betreut hat, die drei Tage in der Klinik nach der Verbrennung, also nach dem Fanal, die hat ein Buch geschrieben, so etwa, das gibt's nur auf Tschechisch, habe ich da gelesen, warum ich so lange geschwiegen habe. Die hat 30 Jahre lang sich nicht getraut, das Buch zu veröffentlichen.
Also ganz viele verschiedene Aspekte, die da bei Ihnen auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Haben Sie gesagt, es handelt sich um einen Gedichtzyklus? Oder?
Ja, ein Gedicht, aber eben auch das Theaterstück und eben diese Erinnerungssplitter. Das ist wirklich, sag ich mal, Weltgeschichte, was da also angesprochen wird.
Herr Wagner,
also ich stecke noch ständig bis zum Hals drin. Und während ich also ein bisschen da nachgeforscht habe, nach dem Autoren im Internet, habe ich festgestellt, dass er auch was, wenn ich das noch sagen darf, ein Buch geschrieben hat. Und zwar Eine schöne Leich, Kriminalhaiku. Also so etwa 100 dreizeilige Kurzgedichte und jedes Gedicht ist praktisch ein eigener Kriminalroman.
Also Ingo Cesaro habe ich mir jetzt auf jeden Fall mal aufgeschrieben, und werden wir auf unsere Liste nehmen. Sie haben selber gelesen, Dein Herz verbrannte nicht. Das haben Sie uns über Jan Palach sehr ans Herz gelegt. Also fällt Ihnen der Titel über die Kriminalhaikus auch noch ein?
Ja, das heißt Eine schöne Leiche.
Ach, eine schöne Leiche.
Das habe ich bestimmt 20 Mal verschickt. An alle Bekannten und Freunde. Es kostet, glaube ich, nur so 12 oder 14 Euro, die Kriminalromane lesen.
Herr Wagner.
Wir wissen, dass Sie lesen einen Kriminalroman mit 300 Seiten und auf Seite 30, 40 ahnen Sie schon, wer der Täter ist. Also man verschenkt Lebenszeit, wenn man...
Und deswegen besser die Kriminalhaikus lesen von Ingo Cesaro. Herr Wagner, danke schön für Ihre Tipps, mit viel Berührung auch vorgetragen. Das,
ich kann nur sagen...
Und häufig verschenkt.
Also in dieser Jan-Ballach-Geschichte bis zum Hals drin. Obwohl ich es ja jetzt schon vor über einem Jahr das erste Mal gelesen habe.
Aber das ist ja eigentlich eine wunderbare Situation, so ergriffen zu sein von einem Buch, das man überhaupt gar nicht mehr loslassen möchte. Herr Wagner, danke schön, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Wir haben gerade, das klang jetzt eben gerade an, Wiebke Poromka, Haikus, Gedichte überhaupt. Ich glaube, über Lyrik haben wir noch gar nicht. Wir hatten noch, oder? Hatten wir schon Lyrik hier auf unserer Liste? Haben wir,
glaube ich,
noch nicht.
Nee, ich glaube nicht. Das ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind. Deswegen habe ich mich jetzt auch extrem gefreut und habe sofort gedacht, der Herr Wagner muss auf jeden Fall Maria Stepanova lesen. Der Körper kehrt wieder. Das ist, sind auch Gedichte. Und das ist eine russische Autorin, eine zeitgenössische Autorin, die vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ihren ersten Roman auf Deutsch veröffentlicht hat. Und die setzt sich in diesem Roman, aber auch jetzt wieder in den Gedichten, mit der russischen Geschichte und auch mit den Gräueln des 20. Jahrhunderts auseinander. Und ich glaube, weil er ja auch über eben Zeitgeschichte gesprochen hat in den Gedichten, die er gerade vorgestellt hat, das müsste ihm auch gefallen. Das ist auch wirklich, das greift einen wirklich an.
So, jetzt ist Herr Wagner aus der Leitung gefallen, aber vielleicht hat er das Radio noch angemacht. Wiederholen Sie den Titel nochmal.
Das ist von Maria Stepanova, Der Körper kehrt wieder. Ist gerade erschienen.
Also eine brandheiße Empfehlung von Wiebke Poromka. Frau Poromka hat eben angemerkt, dass wir viele Männer im anrufend haben, also viele Leser.
Ja, und die nicht nur Sachbücher empfehlen. Das ist mir positiv aufgefallen. Das ist ja immer so das Vorurteil, dass Männer nur Sachbücher lesen.
Können Sie das Vorurteil bestätigen, Frau Fritsch-Weidt, aus Ihrem...
Das Vorurteil ist falsch. Männer lesen sozusagen, wie die meisten Vorurteile, Männer lesen vielfältigst, möchte ich sagen. Sie sind sozusagen, sie amüsieren sich gerne, sie sind gern spannend unterwegs. Sie sind auch gerne sachlich unterwegs, das ist völlig richtig. Und ich sage immer, ich bin die berühmte Männerversteherin. Ich interessiere mich mein Leben lang für lesende Männer. Natürlich für Frauen sowieso, aber für Männer unbedingt. Und ein anderthalbjähriger, der vor mir steht und Bagger, Bagger, Bagger sagt, ist mir nicht fremd.
Wir machen mal gleich weiter hier mit den Männern, die uns auch geschrieben haben. Tillmann Missfeld aus Bielefeld empfiehlt Ilse Stanley, Die Unvergessenen. Ilse Stanley, geborene Ilse Davidson, stammt aus Berlin und berichtet unter anderem, wie sie als Tochter des Kantors der Synagoge in der Fasanenstraße es bis 38 schaffte, Menschen aus dem KZ Sachsenhausen zu retten. Leider in Deutschland sehr vergessen. Also empfohlen, Ilse Stanley, Die Unvergessenen. Außerdem empfiehlt er noch Der Enkel von Jason Stanley. Gibt es allerdings nur auf Englisch, der dann eben tatsächlich wahrscheinlich das weiterschreibt. Also Der Enkel von Jason Stanley. Zwei Empfehlungen unseres Hörers. Ich mache mal weiter mit den ganzen vielen E-Mails, die ich hier bekommen habe. Stefanie Simon aus Magdeburg. Der 90. Geburtstag von Günther de Bruyne. wird uns empfohlen. Ja, merken Sie gleich auf, Frau Fritschwein?
Ja, sehr schön, sehr schön.
Eine interessante Geschichte über das Leben in einem brandenburgischen Dorf, 25 Jahre nach der Wende. Ich habe es schon mehrfach verschenkt und offenbar ist es immer gerne gelesen worden. Ich mache mal in der Richtung weiter. Jan Hollands hat nämlich eine Empfehlung hier am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Hollands.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie warten schon sehr lange am Telefon. Ich entschuldige mich dafür, aber die Leitungen sind so voll. Was empfehlen Sie uns?
Ja, ach, gar kein Problem. Und zwar Strittmatter, der Laden. Und einfach.
Ein weiterer Klassiker, Strittmatter, der Laden.
Genau. In drei Teilen und die deutsche Geschichte über Jahrzehnte in dem Brennpunkt sozusagen eines Dorfes erzählt. Und es erinnert mich immer so ein bisschen auch, wenn ich es lese. Ich lese es gerade wieder auch so an die Lebensweisheiten meiner Oma. Die heute nicht mehr so erzählt werden, einfach. Also.
Aber das ist auch schön, wenn Sie sagen, Sie lesen es jetzt auch gerade wieder. Also tatsächlich ein Buch, was Sie immer wieder hervorholen.
Ja, weil es einfach auch in unterschiedlichem Lebensalter anders gelesen wird, glaube ich. Also das kann man immer wieder lesen.
Also eine Empfehlung, die immer wieder gut ist. Erwin Strittmatter, Der Laden 1-3. Dankeschön, Herr Hollands.
Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen neu aufgelegt ist, aber ich habe ja eigentlich noch eine zweite, die ich ganz.
Warten Sie mal, die Frage können wir aber vielleicht gerade mal eben weitergeben. Wissen die Damen, ist das nochmal neu aufgelegt, Strittmatter?
Also eigentlich ist Strittmatter immer wieder aufgelegt worden. Ob es jetzt augenblicklich tatsächlich richtig lieferbar ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe meinen Katalog nicht dabei, aber ich möchte eigentlich doch annehmen, dass es lieferbar sein könnte.
Gut, haben wir das auf jeden Fall beantwortet. Ihr zweiter Tipp, kurz und knapp.
Ganz kurz und knapp. Christa Wolf, Kein Ort nirgends.
Ja.
Einfach für Menschen, die schöne Sprache lieben und eine wundervolle Geschichte. So.
Da sind sich hier, glaube ich, jetzt gerade alle einig, oder, Frau Poromka? Ich habe Sie auch von hinten gehört.
Ja, ich habe mich jetzt gefreut, dass tatsächlich ein paar AutorInnen jetzt hintereinander genannt wurden, die aus der DDR stammen, und musste gleich denken an für mich eines der bewegendsten Ereignisse dieses Jahr im Literaturbetrieb, nämlich beim Bachmann-Preis ist ja Helga Schubert aufgetreten, eine Autorin, die auch mit Christa Wolf nicht, die mit der befreundet war und die jetzt, die als Psychoanalytikerin gearbeitet hat oder arbeitet und jetzt nach Jahren wieder sozusagen in den Literaturbetrieb zurückgekommen ist und den Bachmann-Preis gewonnen hat mit einem Text, in dem sie die doch sehr problematische Beziehung zu ihrer Mutter beschreibt.
Wollen wir den also auch aufnehmen?
Ja, und vielleicht das sozusagen noch nicht als Geschenktipp für Weihnachten, sondern als Marker fürs Frühjahr. Es erscheint jetzt infolge dieses Bachmann-Preises wieder ein Roman von Helga Schubert im DTV-Verlag, ich glaube im März.
Also das schon mal für die Oster. Nein, man kann eigentlich Bücher immer schenken.
Also ich sage gerne noch dazu für alle Zuhörer am den Geräten, dass dieser Bachmann-Preistext im Augenblick noch nicht richtig da ist, denn der ist ja im Grunde genommen unveröffentlicht eigentlich prämiert worden, so ist es. Und insofern muss man da in jedem Fall noch ein bisschen Geduld haben, bis der dann auch wirklich richtig zur Verfügung steht.
Also insofern bleiben wir mal bei den Empfehlungen von Jan Hollands. Also Strittmatter, Der Laden und Christa Wolf, Kein Ort nirgends. Herr Hollands, vielen Dank für Ihren Anruf. Und weiter geht es mit Lotte Hahnemann. Frau Hahnemann, hallo.
Hallo.
Ach, wieder eine sehr junge Stimme. Ich weiß gar nicht, du oder sie, egal.
Ich habe zwei Empfehlungen für Sie, die ich euch gerne ans Herz legen würde.
Ja.
Das ist einmal Götterfunke von Mara Wolf.
Worum geht es?
Es geht um griechische Mythologie. Und um Götter, die halt auf die Erde kommen, um ein Mädchen zu finden, was ihnen widerstehen kann.
Mhm. Und was hat dich daran fasziniert?
Der Schreibstil von der Autorin ist echt super. Und es ist sehr fesselnd.
Was ist denn eigentlich ein super Schreibstil, wenn man 15 ist? Ist das dann besonders, was fasziniert dich an dem Schreibstil?
Also die Autorin schreibt sehr, also man kann sich sehr gut reinversetzen in die Bücher und auch in die Person. Also es ist alles sehr authentisch und ja, sehr realistisch geschrieben.
Mhm, also das war Götterfunke, Mara, Wolf.
Wolf, genau.
Okay.
Und mit Doppel-O.
Ah, okay. Und du hast einen zweiten Tipp noch?
Ja, das ist Kronenherz von Jana Hoch. Und das ist ein Liebesroman. Und genau, da geht es um ein Mädchen, was vor ihrer Vergangenheit fliehen möchte und so auf einen Reiterhof von den Royals kommt und dort dann dem Prinz und einem Pferdetrainer begegnet. Und dem Pferdetrainer kommt sie sozusagen immer näher. Und was sie aber beide nicht wissen, ist, dass sie ein großes Geheimnis haben, was sie um jeden Preis geheim halten wollen.
Mhm. Und das wollen wir natürlich hier jetzt auch nicht verraten.
Genau, also, das verrate ich Ihnen nicht.
Also Mara Wolf, Götterfunke und Jana Hoch, Kronenherz. Ein Liebesroman, ein Fantasy-Roman.
Genau.
Alles dabei. Und wird das dieses Jahr auch irgendwo verschenkt, einer Freundin oder so?
Ja, mal sehen. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert für alle.
Schön. Dann eine schöne Vorweihnachtszeit und viele Büchergeschenke.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Einen Anruf machen wir noch in dieser Runde. Frau Sobko ist am Telefon. Frau Sobko, schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie haben auch lange in der Leitung gewartet, aber Ihren Tipp wollen wir hören. Was empfehlen Sie uns?
Ja, ich bin auch in meine Vergangenheit zurückgegangen. Also ich komme aus Jena, also auch DDR, bin 74 Jahre alt, schon ein bisschen, ein halbes Jahr schon drüber, habe vier Enkel und, ach Quatsch, vier Kinder, acht Enkel und Urenkel. Und ich habe zwei Bücher aus meiner Kinderzeit, die irgendwie auch, also vor allem das erste, sehr gut in die heutige Zeit auch passen, von Hans Zappe, Christine sucht den lieben Gott.
Aha. Das haben Sie selber gelesen?
Das habe ich geschenkt bekommen als Kind. Meistens habe ich die Bücher von meiner Tante gekriegt. Ich war also auch eine richtige Leseratte und das hat sich auch in der Familie weiter vererbt.
Und um was geht es?
Das geht darum, dass eine Mutter mit ihrer Tochter im Zug sozusagen auf der Flucht ist nach dem Zweiten Weltkrieg vom Osten her. Und die Mutter steigt irgendwie aus, um... weiß ich nicht, irgendwas zu trinken oder irgendwas zu holen. Und der Zug fährt dann schon weiter. Und dadurch sind sie also getrennt. Und die Christine ist also dann Kinderheim oder weiß ich jetzt nicht so genau. Und sie möchte natürlich ihre Mutter wiederfinden. Und irgendwie Menschen, mit denen sie sich unterhält, die sagen ihr, du musst erstmal Gott finden, sozusagen. Also du musst das Vertrauen haben, sinngemäß.
Haben Sie diese Bücher auch Ihren Kindern verschenkt oder gegeben?
Das habe ich zum Lesen weitergegeben.
Mhm.
Also das ist.
Und wie ist das angekommen in der nächsten Generation?
Ja, also ich habe es mal meiner Schwiegertochter, ich vermute sogar, dass es da noch ist. Ich fand das auch sehr spannend. Es hat also sehr viel Text und so leichte Federzeichnung. Ist also zum Selberlesen, wenn man größer ist, oder eben auch zum Vorlesen.
Hans Zappe, Christine sucht den lieben Gott. Den zweiten Titel vielleicht ganz kurz.
Ja, das ist auch aus meiner Kinderzeit. Und zwar ein wunderbares Buch, was ganz viel Weisheit eigentlich beinhaltet. Das ist in der Familie komplett rumgegangen. Mein Mann, später Mann, der, mein Freund in Jena, der hatte das auch. Und das heißt Die silberne Brücke von Hertha Vogelvoll. Schon so ein schöner Name.
Vogelvoll, ja, das stimmt. Ja. Hertha Vogelvoll.
Und es geht also darum, dass immer im Winter kommt das Märchen in die Dörfer mit den vier Hauptmärchenfiguren, Menschenfresser, Hexe, Teufel und Wolf. Und dann setzt sich an den Brunnen und ihre Helfer holen also die Kinder aus den Häusern, die warten da schon immer drauf und sie hat in der Hand die blaue Blume und durch diese Blume kommen dann aus dem Brunnen die jeweiligen Märchenfiguren, also jetzt Schneewittchen oder Rotkäppchen oder so, die anderen, außer diesen vier, die sind immer bei ihm.
Also eine sehr schöne, fantasievolle Geschichte.
Ja, und der Teufel, der es natürlich nicht lassen kann, der verklebt seinen Schwanz mit Ruß, geht durch die Häuser und verklebt den Eltern die Augen Und die wachen auf und die Kinder sind nicht da und dann stürmen die mit allem, was sie gerade zur Hand haben, Haken oder irgendwas zum Brunnen.
Und aber alles wollen wir jetzt hier, glaube ich, nicht verraten. Ne?
Also denn das, ich sage nur noch das, was da dazu gerade noch gehört. Also das Märchen muss fliehen, der Menschenfresser hat es auf dem Arm. Die Figuren verschwinden alle und mit ihnen die blaue Blume. Und aus dem Brunnen kommt das dicke Ende.
Das dicke Ende, genau.
Das ist so ein monstermäßiges Kugel-runter-Kerl.
Frau Sobko.
Dann müssen, das ist jetzt der letzte Satz, dann müssen also zwei Kinder, Rose und Heinrich, in dieses Haus hatten die sich geflüchtet, die müssen jetzt über die silberne Brücke, also das ist die Milchstraße, vorbei an der lieben Güte, der lieben Zeit und so weiter zum verwunschenen Hort.
Ja. Frau Sobko, ich werde ganz doll geschimpft, wenn ich meine Hörerinnen und Hörer einmal unterbreche. Aber die Zeit läuft und hier sind noch so viele. Also, ich fasse einfach nochmal zusammen. Hertha Vogel voll, die silberne Brücke und Hans Zappe, Christine sucht den lieben Gott. Und ich entschuldige mich ganz ausführlich bei Frau Sobko, dass ich sie unterbrochen habe. Das mache ich nur, weil viele andere Hörer dran sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Frau Sobko.
Das wünsche ich Ihnen auch und überhaupt eine gute Advents- und Weihnachtszeit.
Wunderbar.
Mit vielen Büchern und viel Vorlesen.
Ganz genau, so wünschen wir uns das. Wenn man Bücher von vor 50 Jahren jetzt empfiehlt, wo kriegt man die eigentlich noch? Ohne diesen Tipp wollte ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht stehen lassen. Frau Poromka, Frau Fritsch-Weidt.
Also ich denke, das sind alles Titel, die wahrscheinlich gar nicht mehr im lieferbaren Programm sein werden. Das nehme ich an, das muss man nachgucken. Aber man kann natürlich über die Antiquariate diese Sachen besorgen. Das machen wir für unsere Kunden auch. Aber man kann es auch selbst machen. Leute, die versiert sind, gucken nach. Und dann schaut man, ob man es aufstöbern kann. Und dann meistens findet man etwas.
Also da soll man sich auf jeden Fall nicht von abhalten lassen.
Ganz sicher nicht.
Wir haben ganz viele E-Mails, ganz viele Anrufe. Ich will ganz kurz, Kerstin Stäube empfiehlt uns über E-Mail Maulina Schmidt, Teil 1, die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmidt und Teil 2, mein kaputtes Königreich, Teil 3, Ende des Universums. Von Finn Ole Heinrich. Ach, das scheint jemand anders zu sein. Eine Trilogie für Kinder, Jugendliche und großartig zum Vorlesen und Miteinanderlesen. Das Miteinanderlesen ist vielleicht hier auch nochmal das Ausrufezeichen, was Frau Stäube gesetzt hat. Setzen wir da vielleicht mal hinter. Also Miteinanderlesen. Ein weiterer Tipp eines Hörers, Thomas Eberlein, empfiehlt uns Crusoe und gleich auch den weiteren Roman, nämlich Stern 111 von Lutz Seiler. Die habe ich jetzt nochmal genannt, weil wir jetzt ganz viele Bücher aus der Vergangenheit hier empfohlen bekommen haben, was wir ja durchaus also super finden. Aber Frau Fritsch-Weidt, Sie wollten auf jeden Fall nochmal was Aktuelles loswerden.
Ja, unbedingt, denn sonst hätte man ja das Gefühl, es gibt gar nichts. Ich empfehle Ihnen dringend Olga Grasnova, Der verlorene Sohn. Das ist bei Aufbau erschienen. Eine junge Autorin, die großartig zu schreiben versteht und eine Geschichte, die eigentlich im 19. Jahrhundert spielt, aber im Grunde genommen ganz gegenwärtig erzählt wird. Großer Tipp, sehr toll zu lesen. Ein Mensch auf der Suche nach seinem Selbst.
Olga Grasnova, Wiebke Poromka, haben Sie auch noch einen aktuellen Tipp?
Unbedingt lesen sollte man Christine Wunicke, Die Dame mit der bemalten Hand. Das geht auch schnell, das ist nämlich ein ganz schmaler Roman. Und das Buch, bei dem ich am lautesten gelacht habe in diesem Jahr beim Lesen, das ist keine richtige Wissenschaftssatire, dazu ist es zu liebevoll, aber es geht um zwei Forschungsreisende, die sich auf einer indischen Insel treffen, aus Versehen im 18. Jahrhundert. Und ganz viel erzählen über unsere gegenwärtige Welt. Sie sagen nämlich, Welterklärungsmuster, die sind eigentlich... Es ist unsinnig, sich wegen denen die Köpfe einzuschlagen.
Also Christine Wunicke sei hier auch nochmal empfohlen. Ich habe noch eine ganz aktuelle Empfehlung auch von unseren Hörern Peter und Friederun de Jong aus Altensteig. Herzfaden,
Oh ja.
Von Thomas Hettje wird empfohlen.
Oh ja, prima, prima.
Beide ja, jubeln auf. Ja. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang, ich lese gerade Thomas Hettje Pfaueninsel.
Ja, ach, das ist auch schön. Toll. Na, und Herzfaden ist toll, vielleicht auch nochmal für alle jungen Menschen, die uns zuhören. Das ist ein Buch, was man meiner Meinung nach als Erwachsener lesen kann, aber eben auch als Jugendlicher. Und es geht ja um die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Und das sind ja auch Geschichten, die eben für Erwachsene und auch für Kinder sind. Und das macht der Hettje großartig.
Also das sei auch allen empfohlen. Ich möchte mal sagen, wir haben hier ganz, ganz, ganz viele E-Mails und die werden alle in einer Liste, die sind nicht verloren, auch wenn ich sie jetzt nicht vorlese, die werden als Liste nächste, in der kommenden Woche, also auf unserer Internetseite auch veröffentlicht. Also, dass uns hier kein Tipp verloren geht. So, und jetzt begrüße ich am Telefon Wolf Ingo Kunze. Schönen guten Morgen.
Ups. Ja, guten Morgen in die Runde.
Herr Kunze, da sind Sie. Hey, wen wollen Sie denn noch in die Geschenkekiste?
Also erstmal, ich würde sagen, ich möchte gleich anknüpfen bei Thomas Hettje, den hätte meine Frau Ihnen auch empfohlen. und dann komme ich gleich auf das Buch, das ich Ihnen empfehlen möchte. Das habe ich nämlich von meiner Frau geschenkt bekommen und ich habe es dann gleich mehrfach weiter verschenkt. Die kürzeste Geschichte Deutschlands von James Horse. Das ist auf knappe 330 Seiten die Geschichte Deutschlands von 58 vor Christus bis zum Jahr 2017 komprimiert, leicht lesbar und mit vielen Aha-Effekten von Dingen, die man eigentlich alle schon mal in der Schule gehört hat, die aber jetzt aufbereitet worden sind, sehr viel leichtfüßiger, möchte ich mal sagen.
Ihnen hat es super gefallen.
Es hat mir sehr gut gefallen und es bringt auch eine Perspektive aus dem Ausland rein. Der Autor ist Engländer und man hinterfragt manchmal so manches, was bis in die neueste Geschichte hinein eigentlich jetzt relevant ist. Was ist eigentlich Deutschland? Was ist Kerndeutschland? Was gehört dazu historisch? Was ist die die Elbgrenze, die man seit den Römern hat? Also es stecken eine Menge interessanter Dinge rein, bis hin dann zur Frage Wiedervereinigung. Wie passt das eigentlich geschichtlich zusammen oder wie kann man das zurückführen bis auf lange Zeit vorher?
Das hört sich spannend an. James
Horse, liest sich wie ein Roman.
Die kürzeste Geschichte Deutschlands liest sich wie ein Roman. Danke, Herr Kunze.
Bitte.
Und viele Bücher zu Weihnachten wünsche ich Ihnen. Und jetzt als letzte Hörerin, die wir hier auf Sendung nehmen können, Sie haben eine halbe Minute, Elisabeth Müssig-Hebern. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Da freue ich mich aber, dass ich noch drankomme.
Na, schnell letzter Tipp.
Ja, der letzte Tipp von mir, das ist das Buch Urlaub, bis der Arzt kommt. Der Titel, der verleitet eigentlich an was Lustiges zu denken, aber es ist ein Reisebericht der besonderen Art. Es ist ein Ehepaar, das in den Urlaub fährt und die Frau wird sehr schwer krank auf dieser kleinen griechischen Insel und dann beginnt eine Odyssee durch das griechische Gesundheitswesen beziehungsweise eben halt auf dieser Insel Korfu. Und das liest sich sehr spritzig, sehr leicht, aber auch sehr warm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Man konnte richtig sich das vorstellen, ein Krankenzimmer in einem fremden Land, wo man die Sprache nicht versteht, wo man auch die Gebräuche nicht versteht und
Urlaub,
also man riecht es förmlich.
Arzt kommt, bis man es riecht. Richard Knospe empfohlen von unserer Hörerin Elisabeth Müssig-Hebern. Dankeschön, Frau Hebern. Sie machen den Schlusspunkt in dieser Sendung. Ich danke allen, die ganz tapfer hier ausgeharrt haben in den Leitungen und ihre Empfehlungen weitergeben wollen. Ganz viele Empfehlungen kommen auf unsere Liste, alle, die hier genannt wurden und die uns geschickt wurden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Buchhändlerin Christiane Fritsch-Weidt. Sie verschenken sicherlich ganz viele Bücher.
Aber selbstverständlich.
Und der Literaturkritikerin Wiebke Poromka nehme ich auch an. Viele Bücher werden verschenkt.
Sicher, ganz viele.
Um Bücher geht es auch nach 11 in der Lesart weiter. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen viel Zeit zum Lesen.